Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer weiteren Folge Immo-Kompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Mit mir von der Partie der liebe Frido.
Servus.
Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema Anschlussfinanzierung beschäftigen. Aber lass uns da mal ganz von vorne starten. Frido, was konkret bedeutet oder was ist denn eigentlich eine Anschlussfinanzierung?
Ja, kurz gesagt, die allermeisten machen ja quasi die Finanzierung beim Kauf mit einer oder ja, setzen dann halt eine Zinsbindung von 10, 15 Jahren fest. Und in der Zeit wird aber in der Regel der Kredit nicht vollständig zurückgezahlt, weil man die Tilgung nicht so hoch setzen möchte, weil die Rate halt sonst zu hoch ist. Gerade bei Kapitalanlegern ist es in der Regel auch, ich sag mal, steuerlich nicht so unbedingt sinnvoll, die Immobilie komplett innerhalb von 10, 15 Jahren abzubezahlen. Und das heißt, wenn diese Zinsbindung ausläuft, weil es gibt immer zwei Parameter, es gibt die Zinsbindung und die Laufzeit. Die Zinsbindung sagt halt, wie lange ist dieser Zins, den ich mit der Bank vereinbart habe, auch wirklich festgeschrieben. Und die Laufzeit ist das, oder ist die kalkulatorische Hochrechnung, wie lange dauert es, bis der Kredit vollständig zurückgezahlt wurde. Und es gibt Fälle, da sind Zinsbindung und Laufzeit gleichzusetzen. Das macht man in der Regel aber eher bei Eigenheimen. Genau. Bedeutet also, Fazit, das Thema Anschlussfinanzierung kennt nahezu jeder, vor allem Kapitalanleger, meistens nach 10, 15 Jahren, nachdem man gekauft hat. Genau.
Das ist so. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine Wohnung, ein Haus finanziere, 300.000, dann habe ich bei Abschluss der Finanzierung, sage ich mal, 10 Jahre jetzt die Laufzeit. Ich tilge meinetwegen 2%.
Genau, das 10 Jahre Zinsbindung, siehst du, da hast du es direkt schon verwechselt.
Genau. Ja, okay, 10 Jahre Zinsbindung, tilge 2%, das heißt, nach 10 Jahren sind noch irgendwie roundabout, weiß nicht, 240.000 offen, und für diese 240.000 brauche ich dann quasi eine neue Vereinbarung.
Genau, so ist es. Dann gibt es halt drei Möglichkeiten. Entweder du machst eine Prolongation, eine Umschuldung zu einer anderen Bank, und die dritte ist so, sage ich mal, mehr oder weniger eine Mischung, wenn man das so möchte. Also Prolongation bedeutet immer, du bleibst bei derselben Bank und verhandelst mit der halt einen neuen Zins. Eine Umschuldung zu einer anderen Bank ist, glaube ich, recht klar. Du suchst ja einfach am Markt eine andere Bank aus, die einen besseren Zins dann oder zumindest, sage ich mal, ein besseres Gesamtkonzept gibt, als deine bisherige Bank die anbieten kann. Und ein Vorwartdarlehen bedeutet einfach, du machst das, ich sag mal, nicht 3, 4, 5 Monate, bevor die Zinsbindung ausläuft, sondern machst das eher so 12, 24, bei manchen Banken bis zu 36 Jahren, Monaten, Entschuldigung, vor Ablauf der Zinsbindung. Es gibt ganz, ganz wenige Banken, die bieten das sogar bis 5 Jahre vor Ablauf der Zinsbindung an. Also was bedeutet das? Stell dir vor, 31. August 2030, wir haben jetzt Mitte August 2025, würde deine Zinsbindung auslaufen vom Darlehen, dann könntest du jetzt schon bei einer sehr, sehr, sehr kleinen Auswahl an Banken einen Kredit vereinbaren für in 5 Jahren. Würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil, naja, was weißt du denn, wie es sich in den nächsten 5 Jahren entwickelt? Ja, bist du dir wirklich sicher, dass wir aktuell eine sehr günstige Phase haben? Zudem ist dann halt auch einfach so ein bisschen das Bewertungsthema, zu dem wir gleich noch kommen, auch entscheidend. Genau. Aber das nochmal als Unterschied: Prolongation, du bleibst bei deiner bisherigen Bank, Umschuldung zu einer anderen Bank, ist klar. Genau. Das sind so die zwei.
Ja, das heißt, wenn man sich rechtzeitig damit auseinandersetzt und das auf dem Schirm hat, hat man eine breitere Auswahl unter Umständen, also an Möglichkeiten, ob man jetzt eine Umschuldung macht. Je länger man wartet, bis das Ende der Zinsbindung erreicht ist, eigentlich bleibt dann ja nur noch die Prolongation fast über, wenn man es, sage ich mal, bis dahin so ein bisschen verpeilt.
Nicht zwingend, oder? Ehrlicherweise. Nee, du kannst theoretisch auch das Ende der Zinsbindung verstreichen lassen. Was passiert am Ende der Zinsbindung? Am Ende der Zinsbindung ist es bei 98% der Banken so, dass das Darlehen nicht fällig gestellt wird. Das heißt, du kannst einfach den Kreditvertrag weiterlaufen lassen, denn die Kreditverträge mit Banken laufen in der Regel bis zum Laufzeitende. Das heißt, nach 10 Jahren hast du zwar nicht mehr den vereinbarten Zins, sondern dann wird das Darlehen zu einem variablen Darlehen. Das heißt, es wird ein variabler Zins in Kraft treten, der sich alle 3 Monate ändert und nach dem sogenannten Euribor richtet. Der Euribor ist vereinfacht gesagt der Index, wenn man das so möchte, der Zins, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen kurzfristig, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und da gibt dann deine Bank einen kleinen Aufschlag drauf. Das steht aber alles in deinem Kreditvertrag. Bedeutet aber einfach, die Bank stellt halt nicht zum Ende der Zinsbindung den Kredit fällig. Was bedeutet, da steht nicht einen Tag nach Ende der Zinsbindung der Gerichtsvollzieher vor der Tür und sagt, hey, hier ist die Schulden der Bank noch. Los, sonst fänden wir alles. Sondern es wird einfach ein variables Darlehen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, oh, jetzt ist eine absolute Hochphase und ich habe es verschlafen, mich früher darum zu kümmern. Ich will jetzt mal noch 2, 3, 4, 5 Monate warten. Oder auch der Fall, ich bin gerade im Abverkauf oder ich will noch was modernisieren und warte noch auf Angebote und kann halt nicht genau zu dem Stichtag halt Anschluss finanzieren, ist das in der Regel kein Problem. Genau. Und dann kann man immer noch die Bank wechseln.
Jetzt sagtest du eben, man kann natürlich nicht in der Glaskugel vorhersehen, wie sich der Immobilienmarkt, wie sich der Zins entwickelt. Worauf man achten sollte, wenn man, sage ich mal, in die Anschlussfinanzierung geht. Also bei mir kommt natürlich immer als erstes der Zins in den Sinn, wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt gerade für 3,8 Zins finanziert und nach 6 Jahren schaue ich mal auf den Markt und sehe, ah, okay, es wäre 2,4, 2,5 möglich, dann ist das ja im ersten Step so gesehen schon mal eine Verbesserung im Vergleich zu dem Moment, wo ich den Zins oder das Darlehen abgeschlossen habe. Es kann natürlich aber auch noch sein, dass wir in so eine Luxussituation kommen, wie wir sie vor 5, 6 Jahren hatten, dass man bei 1, ist, dann würde man sich wahrscheinlich im Nachgang ärgern. Man kann es ja aber nie vorhersehen. Aber es ist ja halt nicht nur der Zins, worauf man achten sollte. Welche Punkte sind denn da noch von Relevanz?
Genau, also ich würde jedem empfehlen, wir arbeiten ja nahezu fast alle inzwischen mit digitalen Kalendern und selbst wer es nicht tut normalerweise, kann das ja in seinem Smartphone-Kalender irgendwie schon mal hinterlegen. Ich würde so, ich sag mal, 3 bis 4 Jahre vor Ende der Zinsbindung mir einen Reminder setzen, hey, mal den Markt anschauen. Ja, jemand, der Kapitalanlagen sammelt wie Briefmarken, der hat das sowieso dauerhaft auf dem Schirm, aber gerade jemand, der ein Eigenheim hat, hat das vielleicht nicht so auf dem Schirm, wie so momentan der Markt aussieht. Und dem würde ich dann das empfehlen, dass er so 3, 4 Jahre vor Ende der Zinsbindung mal anfängt, sich den Markt anzuschauen, so wie du es gerade gesagt hast, einfach mal zu schauen, okay, wo sind wir gerade so beim Zins, vom Zinsniveau her? Und dann kann man sich halt überlegen, okay, hole ich mir schon mal ein erstes Angebot ein. Grundsätzlich bei einem Angebot dann würde ich verschiedene Sachen beachten. Also einmal bei der eigenen Bank muss man immer wissen, wenn man bei der Bank bleibt, bei der man schon war, das würde ich persönlich in der Regel nur machen, wenn es super schwierig wird, zu einer anderen Bank zu gehen. Ja, wann wird das super schwierig? Das wird super schwierig, wenn sich bei einem die Einkommensverhältnisse vielleicht verändert haben. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt seit einem halben Jahr selbstständig ist und sagt, naja, ich weiß noch nicht, wie die Zahlen in den nächsten Jahren werden und so weiter und so fort. Oder man kann grundsätzlich, sage ich mal, hat jetzt nicht so die besten Zahlen, um bei jeder anderen Bank irgendwie Fuß zu fassen. Da ist es dann meistens schon besser, bei derselben Bank zu bleiben, weil die bei einer Prolongation meistens deutlich entspannter sind. Ja. Genau. So, jetzt aber ansonsten, was würde ich machen? Wenn du zu einer anderen Bank gehst, dir von einer anderen Bank ein Angebot einholst, dann machen die Folgendes, und das ist etwas sehr Entscheidendes, die machen eine Neubewertung der Immobilie, denn sie kennen die Immobilie ja nicht. Das heißt, die gehen aber hin und sagen, okay, gut, deine Immobilie, die du mal für 300.000 gekauft hast, hat jetzt halt einen Wert von 400.000. Und du willst nur 250.000 finanzieren. Das ist für uns als Bank relativ entspannt, weil wir haben kaum Risiko, denn die Sicherheit, die wir bekommen, ist deutlich höher vom Wert als das, was wir an Darlehen rausgeben. Bedeutet also, du hättest ein Verhältnis von 250.000 Darlehen zu 400.000 Euro Immobilienwert. Wenn du bei derselben Bank bleibst, eine Prolongation machst, dann nehmen die Banken in der Regel einfach die Bewertung vom Kauf. Das heißt, du bist halt bei 300.000 Wert und 250 Darlehen. Und das heißt, das ist ein ganz anderes Risikoverhältnis für die Bank und dementsprechend schlechter ist der Zins. Und deswegen sind Prolongationen fast bei derselben Bank dann ja, Prolongationen sind bei derselben Bank wie bisher, fast immer teurer. Ja, man kann zwar natürlich lieb und nett nachfragen, hey, könnt ihr die Immobilie nicht nochmal neu bewerten und dann aufgrund dessen oder auf Basis dessen den Zins berechnen. Das machen aber tatsächlich meiner Erfahrung nach viele einfach nicht. Genau. Was aber ganz, ganz wichtig ist, wenn man dann zu einer anderen Bank wechselt, sollte man nicht einfach nur den niedrigen Zins oder den guten Zins mitnehmen und sagen, hey, ich mache die Rate so niedrig wie möglich, ja, also fangen dann wieder mit 1% Tilgung an, weil in dem Moment, wo ich dann wieder mit 1% Tilgung anfange oder 1,5, habe ich wieder eine Kreditlaufzeit von 35 bis 40 Jahren. Und jetzt, dann habe ich ja schon 10 Jahre vielleicht hinter mir. Das heißt, dann bin ich nicht wie ursprünglich mal bei 35 bis 40 Jahren Laufzeit, sondern fange wieder da vorne an. Das heißt, ich habe insgesamt dann 45 bis 50 Jahre Laufzeit. Deswegen sollte man dann, wenn man wechselt, aus meiner Sicht auch die Tilgung entsprechend anpassen. Also vielleicht damit 2,5-3% in der Anschlussfinanzierung weitermachen, ja, damit man halt, dass da halt noch wirklich irgendwann mal zurückgezahlt hat, ja. Außer wie gesagt, Kapitalanlage.
Das heißt quasi die. Das heißt die Annuität, die man vielleicht mit der anfänglichen Zinsbindung und Tilgung hatte, einfach beibehalten und dann einfach das Verhältnis verschieben, dass man niedrigerer Zins, okay, cool, ich tilge dann mehr, komme schneller von meinem Darlehen runter, aber die gleiche monatliche Belastung, ich habe einfach nur eine Verschiebung in der,
aber selbst wenn,
Ist das eigentlich mit irgendwelchen anderen Kosten noch verbunden? Also wenn du jetzt zu einer anderen Bank gehst?
Ja, da komme ich auch gleich nochmal
zu. Also ich denke jetzt so, Grundbucheintrag und so weiter? Okay.
Genau, ganz kurz einen Satz noch, wenn du jetzt sagst, ja, aktuell würden dann viele die Argumentation überbringen, ja, wenn ich aber jetzt ja meinen Zins vergleiche von vor 7, 8, 9 Jahren und jetzt eine Anschlussfinanzierung oder halt mit dem falschen Vorwartdarlehen mache, dann ist ja aber der Zins trotzdem deutlich höher. Das heißt, wie soll ich denn noch die Tilgung anpassen? Denn allein durch meinen höheren Zins ist ja schon die Rate höher. Ja, aber gerade wenn es um eine Kapitalanlage geht, solltest du ja in der Zeit vielleicht mal eine Mieterhöhung mit drin gehabt haben. Also vielleicht, ja, würde ich das dann so wieder, also ne, der Zins ist höher geworden, ja, aber deine Miete wahrscheinlich auch. Also von daher würde ich das auf jeden Fall mit beachten und auch die Tilgung entsprechend ein bisschen anpassen. Und beim Eigenheim auch, würde ich auch schauen, dass man das entsprechend macht, weil in der Regel ist vielleicht auch das Einkommen ein bisschen angestiegen, ja. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Anderer Punkt noch, bevor ich ihn vergesse, wenn du ein sogenanntes Vorwartdarlehen machst, also quasi wirklich, sag mal, 12, 24 Monate vorher oder so, vor Ende der Zinsbindung muss man immer beachten, dass der Darlehensvertrag auch erst dann beginnt, wenn man zum Zeitpunkt der Zinsbindungsende des anderen Darlehens. Das bedeutet, wenn man hier als 10 Jahre Zinsbindung vereinbare für in 2 Jahren, dann habe ich insgesamt theoretisch 12 Jahre Zinsbindung. Und die Banken lassen sich das bezahlen. In dem Sinne, dass sie halt pro Monat, den man vorher schon das Darlehen abschließt, also in dem Fall bei mir 24 Monate in dem Beispiel, bevor diese Anschlussfinanzierung dann beginnt, muss man pro Monat einen kleinen Zinsaufschlag zahlen. Das heißt, es kann durchaus günstiger sein, dass erst 12 Monate vorher zu machen als 24 Monate. Andererseits kann es ja sein, dass der Zins dann wiederum bis dahin ein ganz anderer ist. Und zwar, der Basiszins sozusagen, so nennen wir ihn jetzt mal, angestiegen ist. Du hast zwar dann weniger Aufschläge, aber dadurch, dass der Zins an sich halt höher ist, bist du im Endeffekt vielleicht teurer. Das ist halt immer so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, die man beachten muss. Wenn man jetzt wiederum erst 3, 4, 5, 6 Monate vorher die Anschlussfinanzierung vereinbart, da hat man in der Regel kein Vorwartdarlehen, sondern ein ganz normales Darlehen, das halt einfach entsprechende Anzahl von bereitstellungszinsfreien Monaten hat. Bedeutet aber auch, die Zinsbindung beginnt nicht ab dem Moment der Umschuldung, sondern ab dem Moment des Abschlusses. Genau, das ist einfach wichtig zu wissen. Und jetzt zu deiner Frage, die Kosten oder was dann alles passieren kann. Genau. In dem Moment, wo ich zu einer anderen Bank wechsle, muss die Grundschuld auch auf die neue Bank übergehen. Also entweder wird die Grundschuld von der einen Bank zur anderen abgetreten. Das ist dann recht kostengünstig. Das ist dann relativ entspannt. Aber es gibt auch Banken, die beharren darauf, dass sie keine abgetretene Grundschuld bekommen von einer anderen Bank, sondern eine sogenannte Neueintragung. Bedeutet, du musst zum Notar gehen, musst die alte Grundschuld löschen lassen, die neue eintragen lassen. Und das kostet halt auch ein paar hundert Euro. Das ist einfach wichtig zu wissen. Sowohl beim Amt als auch beim Notar kostet das dann einfach Geld. Wenn der Zinsunterschied halt bei 0,5 oder mehr liegt, auch bei 0,1, 0,2, je nachdem, um welche Darlehenshöhe es sich handelt, lohnt sich das schon. Ja. In den meisten Fällen, ja.
Ja.
Aber man muss es halt einfach wissen.
Man muss es nur berücksichtigen.
Genau.
Ja, ja, definitiv. Aber ich finde das krass. Also es hat mich gerade so an die Situation erinnert, um das mal als Anekdote reinzubringen, damals, als ich noch bei Vodafone meinen Mobilfunkvertrag hatte und es dann in die Verlängerung ging, dass mir der Mitarbeiter sagte, naja, für Bestandskunden können wir hier nichts machen, aber wenn sie kündigen und einfach neu abschließen, dann können wir das so und so viel Euro im Monat günstiger machen. Das hat mich gerade daran erinnert, als du sagtest, dass die Hausbank quasi nicht den Vorteil der Immobilienwertsteigerung quasi mit berücksichtigt, sondern dass man dadurch einfach schlechter gestellt ist, wobei man ja eigentlich denkt, hey, die haben doch schon so viel Arbeit reingesteckt am Anfang. Eigentlich sollte es doch denen daran gelegen sein, mich als Bestandskunden zu halten und mir dann halt auch das Bestmögliche anzubieten. Und wenn man dann hört, dass es oftmals bei einer Umschuldung bei einer anderen Bank einfach eine bessere Ausgangssituation gibt, dann finde ich das schon erstaunlich.
Ja, also sagen wir's mal so. Ich bin kein Banker, deswegen ich kann dir nicht sagen, was da die Gedanken hinter sind. Ob das tatsächlich einfach daran liegt, dass sie da keine Lust haben, Kosten zu produzieren sozusagen mit der Neubewertung unter dem Risiko, dass der Kunde trotzdem woanders hingeht. Oder ob die alle sagen, naja, die meisten Kunden, ob es wirklich so ist, dass die meisten ähnlich woanders hingehen und einfach mit die Prolongation mitnehmen und die Banken dann halt oder sie als Hausbank dann einfach so ein bisschen mehr abcashen, sage ich jetzt mal, und darauf halt dann spekulieren oder ob sie einfach das Risiko auch mit der Zeit raushaben wollen. Also ich persönlich vermute, das zeigt so ein bisschen auch meine, oder ich sag mal so, meine Wahrnehmung ist so, dass wenn ein Kunde und ein Objekt besonders gut ist, dass dann eine Bank auch dann doch mal sagt, ja komm, wir machen eine Neubewertung und gibt einen sehr guten Zins. Und bei Kunden, wo sie eben eher das Risiko loswerden wollen, sage ich jetzt mal, aus welchen Gründen auch immer, das muss nicht unbedingt am Kunden liegen, kann auch einfach am Objekt liegen, oder dass sie halt sagen, naja, wir haben halt damals noch außerhalb unseres Regionalprinzips beispielsweise finanziert, na, das ist gerade bei Volksbanken, Sparkassen so ein Thema, dass die nur in einem gewissen Umkreis ihres Filialnetzes Netzwerkes finanzieren wollen, / sollen, und die aber bei dir eine Ausnahme gemacht haben und du in Köln wohnst, deine Bank in Köln ist, aber in Hamburg finanziert haben und das dann einfach loswerden wollen, ja. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Ich glaube, bei besonders guten Kunden und Objekten, die ihnen gefallen, werden sie das schon irgendwie noch dann vielleicht mal machen mit einer Neubewertung, aber in den meisten Fällen nicht.
Ja, genau. Verstehe. Das heißt, was wir uns quasi als die Top 3 To-Dos oder Empfehlungen mit rausnehmen können, wäre erstens, sich nicht zu spät darum kümmern, sondern wenn man eine Finanzierung abschließt, schon mal einen Reminder über Hey Siri oder Hey Google oder sonst irgendwas machen, dass man da einfach 3-4 Jahre vor Ablauf. Ich hatte Angst, aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Genau, einen Reminder setzen, den Markt beobachten, um einfach vorbereitet zu sein. Punkt 2, vergleichen. Ich glaube, das ist auch wirklich der Punkt, viele wissen das einfach nicht und glauben, bei der Hausbank am besten aufgehoben zu sein, weil die einen ja kennen. Aber stellt ruhig mal einen Vergleich an. Jetzt wisst ihr, dass unter Umständen eine andere Bank durch die Immobilienbewertung, die ja in der Regel positiv ausfällt, dass ihr da einfach besser gestellt sein könnt. Und dritter Punkt, wenn ihr einen günstigeren Zins bekommt, denkt daran, die Tilgung anzupassen, dass ihr nicht ewig lang euer Darlehen einfach nur verlängert, sondern dass ihr auch davon runterkommt und dann einfach die gleiche Rate behaltet oder sie vielleicht sogar ein bisschen mit nach oben hin anpasst. Normalerweise sollte man ja auch mehr Geld verdienen in der Zeit, dass man da einfach darauf achtet, dass das Darlehen dadurch nicht einfach nur hier nach hinten hinausgezögert wird, sondern dass man auch wirklich weiterhin Abtrag hat.
Genau, ganz kurz.
Hast du da was zu ergänzen?
Ja, ich würde mal kurz einen Einschub reinbringen, weil das tatsächlich bei mir vor vielen, vielen, vielen Jahren in den Anfängen, als ich mich mit Darlehen beschäftigt habe, auch immer so ein kleiner Knoten im Kopf war. Wichtiger Punkt, wir sprechen ja von sogenannten Annuitätendarlehen. Das heißt, Annuitätendarlehen meint, man hat jeden Monat, also eigentlich jährlich, die selbe Gesamtrate. Das wird aber auf den Monat runtergebrochen und deswegen hat man monatlich immer dieselbe Rate. Bei einem Annuitätendarlehen ist es aber so, man hat einen Zins vereinbart und eine sogenannte anfängliche Tilgung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man zahlt immer Zinsen nur auf die Restschuld. Das heißt, jeden Monat, wo ich etwas zurückzahle vom Darlehen, habe ich ja weniger Restschuld, zahle also im Folgemonat weniger Zinsen. Das sind am Anfang immer weniger Centbeträge meistens. Es wird aber dann irgendwann halt, wenn man sich mal so einen Verlauf anschaut, rein mathematisch einfach immer mehr. Irgendwann geht es ja wirklich um Eurobeträge, die jeden Monat sich da verändern. Und dadurch, dass man aber immer dieselbe Rate zahlt, zahlt man zwar jeden Monat weniger Zinsen, aber mehr Tilgung. Man zahlt also das Darlehen mit der Zeit immer schneller zurück. So, das heißt also, nach 10 Jahren Zinsbindung hat man zwar vielleicht immer noch einen Zins von 3%, den man zahlt, aber ja eine viel geringere Restschuld. Das heißt, man hat nicht mehr eine Tilgung von 1%, wie anfänglich vereinbart, sondern ist dann halt schon bei einem höheren Tilgungsniveau. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich ganz genau anschaut, hey, wie viel habe ich denn zum Ende dann eigentlich an Tilgung drin? Wie viel müsste ich dann jetzt beim neuen Darlehen vereinbaren, um in meinen ursprünglich mal angedachten 35, 40 Jahren oder auch weniger im besten Fall beim Eigenheim zu bleiben? Genau, deswegen ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man dann neues Darlehen abschließt, nicht zu sagen, hey, ich habe damals 1% oder 2% Tilgung gehabt, ich mache jetzt auch wieder 2%. Ja, das ist immer die anfängliche Tilgung und bedeutet jedes Mal, es beginnt von vorne die Laufzeit. Genau, sozusagen.
Ja, guter Punkt.
Einfach nochmal, um den Knoten vielleicht zu lösen, da bei dem einen oder anderen Gedankengang.
Ja. Passt.
Gut.
Würde ich sagen. Wenn du nichts weiter hast.
Das sind die wichtigsten Punkte.
Nochmal beleuchtet.
Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Dito.
Und
absolut.
Ich würde sagen,
in dem Sinne,
das
war's
von unserer Seite. Wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt, sorry, jetzt spreche ich dir hier nochmal ins Wort. Meldet euch sehr gerne. Wir haben schon den ein oder anderen Themenwunsch mal erhalten. Wir freuen uns aber immer, wenn ihr uns einfach über Instagram oder über unsere Website eine kurze Nachricht da lasst. Wer uns so kennt, darf uns natürlich auch privat schreiben. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.